Gottesdienst am 9.10.2016. Diesmal mit Herrn Diakon Ziegler.
Sie sehen ja an, dass ich was sagen möchte, gell? Ja, würde ich sehr gerne. Und zwar möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Gottesdienst am 20. Sonntag nach Trinitatis. Diesen Gottesdienst feiern wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Unser Willkommensgruß gilt heute Diakon Jürgen Ziegler. Er hat eine ganze Band mitgebracht, die ist hier. Das Klavier sagt heute zu, das hat Ruhetag. Wir singen uns so fröhlich durch diesen Gottesdienst und Jürgen Ziegler wird die Gemeinde dazu begleiten. Der Gottesdienst heute steht so über dem großen Thema Gottes Ordnung. Wir werden immer mal merken in den Liedern und im Psalmgebet, in der Lesung, Predigt, es geht um Ordnung. Und von jeher war eigentlich Menschen, wie soll ich sagen, es gab immer eine Spannung zwischen das Leben, sich in aller Freiheit selbst zu gestalten und sich keine Vorschriften machen zu lassen. Auf der anderen Seite gibt es Ordnungen. Wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind, fällt uns darüber gar nichts ein. Wir akzeptieren einfach die Verkehrsordnungen. Und viele von Gottes Ordnungen sind einfach auch in unser Grundgesetz und in unser bürgerliches Gesetzbuch eingeflossen. Wobei es da auch schon wieder Unterschiede gibt. Wenn ich jemanden töte, dann gerate ich mit dem Gesetz in Konflikt. Wenn ich meine Frau betrüge, dann greift das Gesetz nicht. Und so ist das etwas zwiespältig und in diesem Spannungsbogen von erlaubt und nicht erlaubt oder Gottesordnung und was seinen Ordnungen entgegengesetzt ist, in diesem Spannungsfeld leben eigentlich die Menschen. Und wenn wir heute durch die Gottesdienste gehen, Sie werden es merken, und auch in der Predigt von Jürgen Ziegler, es wird immer um diese Ordnungen gehen. So wünsche ich uns Gottes Segen und ja, einfach Ermutigung zu schauen, was sind eigentlich Gottes Ordnungen für uns. Sind es Verbote oder tut es uns gut? Das wollen wir heute so bedenken. Dazu Gottes Segen. Und unser erstes Lied, was wir singen wollen, 568. Ich weiß nicht, ob wir das als Kanon singen. Schauen wir einfach mal.
Wir singen es einmal durch und dann können wir das als Kanon singen. Wir haben ja hier zwei Hälften. Ist mir halb für euch so. Ja, klar. Durch die Familie durch.
Ja. Yeah.
Lauter?
Lauter, ja.
Gut, okay, danke. Wir hören auf einen Teil des Psalmgebetes aus dem Psalm 119, heute aus einer katholischen Bibel. Wir spüren vielleicht auch bei dem Psalmbeter, dass er in einer schwierigen Zeit lebt und sich auch an Gottes Ordnung halten möchte. Von jedem bösen Pfad halte ich meine Füße zurück, um dein Wort zu beachten. Von deinen Verordnungen weiche ich nicht ab, denn du hast mich unterwiesen. Wie köstlich sind meinem Gaumen deine Verheißungen, köstlicher als Honig in meinem Mund. Aus deinen Vorschriften lerne ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Lügenpfad. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort und ein Licht auf meinem Pfade. Ich tat den Schwur und will ihn halten, deine gerechten Verordnungen zu befolgen. Herr, ich bin gar tief gebeugt, belebe mich nach deinem Wort. Die Gaben meines Mundes lass dir gefallen, Herr, und deine Verordnungen lehre mich. Lasst uns beten. Herr, unser barmherziger Gott, hier sind wir nun, Menschen, die dir nichts zu bieten haben, als das Bekenntnis, dass wir auf dein großes, freies Erbarmen hoffen. Zu dir kommen wir, ein jeder mit seinen großen und kleinen Sünden, die nur du vergeben kannst. Ein jeder mit seinem Kummer, den nur du wegnehmen und in frohe Getrostheit verwandeln kannst. Ein jeder mit seiner Glaubensnot und seinen Zweifeln, in der Hoffnung, du möchtest dich als der starke, allmächtige, gute Gott erweisen. Ach Herr, wir sind dir so dankbar, dass du uns Gebote gegeben hast, eine Wegweisung für unser Leben, dass wir darin Geborgenheit erfahren und es ruhig wird in unserem umtriebigen Leben. Danke für den Halt, für den sicheren Weg, den du uns vorausgegangen bist. Danke, dass es gut ist, bei dir zu sein. Amen. Die Lesung schließt sich an aus Markus 10, ab Vers 2. Da kamen einige Pharisäer zu ihm. Sie wollten ihm auch diesmal eine Falle stellen, als sie ihn fragten: Wie stehst du zur Ehescheidung? Darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Jesus fragte zurück: Was hat Mose denn im Gesetz vorgeschrieben? Mose, antworteten sie, hat gesagt, wenn sich der Mann von seiner Frau trennt, soll er ihr eine Scheidungsurkunde geben. Jesus entgegnete: Das war nur ein Zugeständnis an euer böses und hartes Herz. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Nach seinem Willen sollen sie ein Leben lang zusammengehören. Deshalb wird ein Mann seine Eltern verlassen, um sich für immer mit seiner Frau zu verbinden. Die beiden werden eins sein, und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht scheiden. Soweit das Wort aus dem Evangelium, Gott der Herr segne es an uns allen. Und wir wollen uns anschließen mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Singen wir miteinander 295. Das wohl denen, die da wandeln.
Wohl denen,
Es geht ja auch ohne Keyboard oder Orgel. Ja, der Klaus Jungnitsch hat es schon gesagt, heute geht es um die Ordnung in Gottes und deswegen geht es auch in unserem Predigtext um dieses Thema. Ich lese uns vor aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und an jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbittung, nicht in geringer Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr ist dein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Soweit der Text für heute. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes bitten. Lieber Vater im Himmel, hab du jetzt Dank für dein Wort. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen jetzt ganz weit aufmachst, dass dein Wort bei uns ganz persönlich ankommt. Amen. Schon als junger Mann entschloss sich Meyer, ein gottgefälliges Leben zu führen. Das erzählte er auch überall. Er erzählte es jedem, der es hören und auch dem, der es nicht hören wollte. 10 Jahre später geht er zum Arzt, weil er ständig Schmerzen im Kopf hat. Sie dürfen nicht zu viel essen, klärt ihn der Arzt auf. Ich kasteie meinen Leib und faste, erwidert der fromme Meier. Dann dürfen Sie nicht so viel trinken. Der Alkohol steigt in den Kopf und verursacht Kopfschmerzen, fährt der Arzt fort. Ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol zu mir genommen. Und so Gott will, werde ich auch nie einen Tropfen anrühren. Dann müssen Sie mit dem Rauchen aufhören. Ich rauche nicht, sagt der Arzt. Dann gibt es nur eine Erklärung für Ihre Kopfschmerzen. Ihr Heiligenschein drückt Sie. Was ist ein gottgefälliges Leben? Was ist ein gottgefälliges Leben? Es ist keine Leistung. Ich muss nichts machen und auch nicht auf irgendetwas verzichten. Wir kennen das ja aus der Kirchengeschichte, aus der Frömmigkeit, dass die Askese, das Verzichten, ja, teilweise eine ganz große Rolle gespielt hat. Wir müssen das nicht. Manche Christen haben Listen im Kopf, was ein Christ darf und was ein Christ nicht darf. Und manche halten die Latte ziemlich hoch. Ich kenne Christen, die an ihren eigenen Maßstäben deshalb gescheitert sind. Ich muss nichts machen. Gott hat etwas für mich getan. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In dem einen Vers, da ist Weihnachten und Ostern in einem genannt. Und Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, Er hat meine Sünde mit ans Kreuz genommen. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 3. Das Kapitel 3, wo es um Rechtfertigung geht, wie die Theologen das auch nennen, was für Martin Luther ein ganz entscheidendes Kapitel war und was im Endeffekt ja auch zur Reformation geführt hat. Gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Menschen, die nicht glauben können oder wollen, machen Christen, die es ernst mit ihrem Glauben nehmen, manchmal den Vorwurf, sie trügen einen heiligen Schein. Nicht nur im Witz. Vielleicht erwecken manche Christen diesen Eindruck ja tatsächlich. Aber bei Heiligenschein, da denke ich an die zahlreichen Heiligenbilder. Wir wissen vielleicht, erst vor kurzem ist Mutter Teresa heilig gesprochen worden. Und wir evangelischen Christen tun uns schwer, und das auch aus gutem Grund, schwer mit der heiligen Verehrung der katholischen Kirche. Wenn wir die Briefe des Paulus anschauen, dann schreibt er aber seine Briefe immer an die Heiligen. An die Heiligen in Ephesus zum Beispiel. Und damit spricht er nicht nur besondere Menschen in den Gemeinden an, er meint alle Christen. Wir Christen sind Heilige. Wir sind Heilige, ohne etwas dafür getan zu haben. Wir müssen nichts nachweisen. Während des Prozesses der Heiligsprechung in der katholischen Kirche muss ja unter anderem festgestellt werden, ob Wunder geschehen sind. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, der Prozess der Heiligsprechung für den ehemaligen Papst Johannes Paul II., wie krampfhaft man gesucht hat, ob er tatsächlich Wunder getan hat. Und man hat ja dann auch welche gefunden. Heilig meint aber vom Alten Testament her abgesondert, herausgerufen, herausgenommen aus der Welt, in den Bereich Gottes. Und unser Wort Kirche, was im Griechischen Ekklesia heißt oder Gemeinde, stammt und heißt auch übersetzt Herausgerufene. Wir sind also Herausgerufene. Und heilig ist dann das Gegenteil von unrein. Sie wissen vielleicht, gerade im Alten Testament spielt der Gegensatz rein und unrein eine ganz große Rolle. Da geht es eben um dieses Heilig oder dieses Profan in der Welt sein. Heilig ist das Gegenteil von unrein. Im Predigttext vorhin haben wir es gehört, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Was ist ein gottgefälliges Leben? Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, schreibt der Paulus. Was ist da noch nötig? Christsein ist kein Zustand, den man erreichen könnte. Sie machen vielleicht auch die Erfahrung im Gespräch mit unseren Zeitgenossen, die dann oft auf die Frage, ja, auf das Christsein und Kirche und Glaube oft antworten, ich bin nicht so christlich. Und verkennen dabei, dass es gar nicht darum geht, einen Zustand zu erreichen. Mit der Taufe hat Gott ein Ja zu mir gesagt. Mit der Konfirmation oder dann spätestens mit der Bekehrung erwidere ich diese Zusage Gottes. Und wenn Jesus in mein Leben hineinkommt, dann bleibt nichts beim Alten. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Gott verändert mich durch den Heiligen Geist. Und diese Veränderung nennt Paulus Heiligung. Was ist ein gottgefälliges Leben? Ich lese uns nochmal die ersten zwei Verse in der Guten Nachricht vor. Da wird man merken, das ist vielleicht etwas verständlicher. Brüder, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Dass ihr weiterhin Fortschritte macht. In der Luther-Übersetzung heißt, dass ihr vollkommener werdet. Und damit meint Paulus unseren Anteil an der Heiligung. Ein Leben mit Jesus, also das Christsein, hat Konsequenzen. Weil ich gerechtfertigt bin, deshalb ändert sich mein Reden, Denken und Verhalten, nicht umgekehrt. Ich glaube, deswegen tun sich ganz viele Menschen schwer mit dem Christsein, weil sie immer annehmen, wir müssten unser Christsein mit guten Werken verdienen. Und manche Christen zählen dann ja auch auf, was sie alles machen, wo sie überall mitwirken. Aber es ist genau umgedreht. Gott hat was für uns getan. Und deshalb verhalte ich mich anders. Deswegen hat es Konsequenzen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass gerade katholische Christen sich schwer damit tun, mit der Gnade, dass ich nichts tun muss, zuerst einmal. An zwei Themenbereichen wird Paulus jetzt praktisch. Sex und Geld. Schon zu seiner Zeit wichtige Themen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Eher hat sich die Bedeutung in unserer Gesellschaft noch verschärft. Zuerst spricht er die Unzucht an. Ein Wort, das wir so im Alltag ja nicht mehr verwenden und manche gar nicht mehr kennen. Wenn ich aber das griechische Wort Porneia nenne, dann klingelt es bei uns. Porneia, Porno, Pornografie. Sex sells, heißt so ein Spruch. Generation Porno. Junge Mädchen wollen schon sexy und wie Models aussehen. Sie müssen bloß einmal diese Castingshows auch für Kinder anschauen, wie da manche Mädchen ausschauen, wie über 18-Jährige und nicht wie kleine Mädchen. Soziologen sprechen von der sexualisierten Gesellschaft. Und wie es scheint, kommt nahezu keine Werbung, vor allem an Männer gerichtet, ohne Erotik aus. Wenn Paulus von Porneia spricht hier, dann meint er sämtlichen außerehelichen Geschlechtsverkehr. Wenn Luther übersetzt, meidet die Unzucht, dann ist es noch schwach formuliert. Wörtlich vom Urtext heißt es eigentlich, haltet euch fern von der Unzucht. Dieses meidet ist eher noch passiv. Aber dieses haltet euch fern, das ist direkt Anweisung. Böses Erwachen für Ehebrecher. Unter den Nutzern einer Seitensprung-Agentur im Internet sind auch evangelikale Christen. Auch besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter des Vatikans und der katholischen Kirche in Australien die Dienste des Ehebruchvermittlers genutzt haben sollen. So war es letztes Jahr im Sonntagsblatt zu lesen, aber nicht nur dort, sondern in vielen überregionalen Zeitschriften. Und im Sonntagsblatt heißt es weiter mit der Aufforderung, das Leben ist kurz, gönn dir eine Affäre, wirbt das Unternehmen Ashley Madison mit Sitz in Nikosia auf Zypern im Internet für den anonymen Verstoß gegen das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Am 20. August wurde bekannt, dass ein Impact-Team rund 37 Millionen Kundenadressen geknackt und in einem schwer zugänglichen Bereich des Internets, dem Darknet, veröffentlicht hat. Obwohl Paulus nicht verheiratet war, gibt er einen wichtigen Ratschlag. Dass ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbittung, nicht in geringer Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit. Wir alle wissen, dass das der Casus Knactus ist in der Ehe. Und wir Verheirateten wissen aber auch, dass wir an unserem Ehepartner deshalb immer wieder schuldig werden. So eindeutig wie es klingt, ist die Sache allerdings nicht. Im Original ist nämlich an der Stelle von der eigenen Frau gar nicht die Rede, sondern vom eigenen Gefäß. Der Satz ist schwer verständlich und Ausleger tun sich auch schwer damit. Aus rabbinischer Tradition heraus wurde darunter die Frau verstanden unter diesem Gefäß. Es könnte aber auch der eigene Leib, also der Körper gemeint sein. Dann ginge es um den Umgang mit unserem Körper. Wie behandeln wir ihn? Wir brauchen ja nur auf die Zivilisationskrankheiten unserer Tage schauen. Paulus versteht im 1. Korintherbrief unseren Leib als Tempel des Heiligen Geistes und macht dazu eine ganz wichtige Aussage. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Niemand übervorteile seinen Bruder im Handel, so die zweite Warnung. Wörtlich heißt es sogar betrügen, im Sinne von ergaunern. Wenn es ums Geld geht, hör die Freundschaft auf, sagt der Volksmund. Geld regiert die Welt. Korruption aller Orten. Den neuesten Fall in Ingolstadt konnten wir ja in der Zeitung lesen. Wie gehen wir Christen mit dem Geld um? Wo betrügen wir den Bruder, der auch Finanzamt heißen kann? Wie ist das, wenn ich zu viel Geld an der Kasse herausbekomme? Es geht bei diesem Beispiel nicht um die moralische Keule. Auch erhebe niemand zu früh den Finger und deute auf andere. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge, wandt Jesus in der Bergpredigt. Es geht vielmehr um die Ordnungen Gottes. Wie der Klaus ja anfangs gesagt hat, das Motto, das Thema für den heutigen Sonntag. Oder auch mit dem Wochenspruch aus Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Paulus gibt zu bedenken, wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Kommen wir auch da wieder auf den griechischen Urtext. Dieses Verwerfen, Wegwerfen, könnte man auch in dem Sinne verstehen, mit einem Handstreich wegfegen. Zu leicht fegen auch wir Christen Gottes Gebote als nicht mehr zeitgemäß weg. Paulus denkt bei der Verachtung der Gebote sicher nicht nur an die beiden genannten Themen, Sex und Ehe, sondern ich denke an ganz viel mehr. Als Jude und Pharisäer hat er die Tora, das Gesetz, im Blick. Und wir dürfen getrost an die 10 Gebote oder an die Bergpredigt denken. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen.
Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Das waren zwei Listen aus dem Galater bzw. aus dem 1. Korintherbrief. Und diese Aufzählung verdeutlichen uns, dass wir alle und betroffen sind. Bei uns ist das Problem vielleicht nicht Sex und Geld, sondern vielleicht der Alkohol, Streitsucht oder Neid. Was ist ein gottgefälliges Leben? Eine Warnung zum Schluss. Und da zitiere ich von der Internetseite unserer Landeskirche. Und da muss ich gleich einmal Werbung machen für eine Seite, die Sie gerne mal anschauen dürfen, bevor Sie in den Gottesdienst gehen. Es gibt nämlich eine Seite über das Kirchenjahr. Und da ist zu den jeweiligen Sonntagen alle wichtigen Informationen kann man da nachlesen. Was ist das Motto für den Gottesdienst, für den Sonntag? Wie heißt der Wochenspruch? Und welche Texte werden gelesen? Was ist das Wochenlied? Ganz interessant. Also ich schaue da immer rein, weil ich da auch meine Informationen her habe. Aber die kann ich nur empfehlen, diese Seite. Wir müssen es mal schauen unter, ich glaube, das ist Evangelische Kirche Bayern. Am besten Sie googeln Evangelische Kirche Bayern Kirchenjahr, dann stoßen Sie da drauf. Und da steht für den heutigen Sonntag drauf eben eine Warnung zum Schluss. Es gibt die Bibel, die einen würdigen und respektvollen Umgang miteinander lehrt. Und Institutionen wie die Ehe, die das Zusammenleben zweier Menschen gut ordnet. Über allen Ordnungen steht jedoch das Wohlergehen des Menschen. Werden Regeln sklavisch angewandt und dazu benutzt, Menschen zu demütigen, dann bewirken sie das Gegenteil. Dann entsprechen sie nicht mehr dem christlichen Geist der Liebe und der Freiheit. Amen. Singen wir jetzt miteinander das Lied 395, Vertraut den neuen Wegen. Ist das Lied überhaupt bekannt? Ja. Wir haben ja jetzt kein Vorspiel auf der Orgel.
Vertrau den neuen
noch ein paar Abkündigungen, die ich Ihnen gerne weitergeben möchte. Die Einlagen der letzten Woche betrugen insgesamt 278,16 €. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung dieser Gaben. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie unser Dekanatsprojekt Mewaiki, das Dekanat Memmingen und das Unterallgäu helfen Waisenkindern am Kilimandscharo. Der nächste Gottesdienst, zu dem ich herzlich einlade, ist am Sonntag, den 16.10. um 9.30 Uhr in Buxach mit Pfarrer Schineis. Ich habe hier nicht so viel draufstehen, deswegen jetzt schon die Frage an Sie, gibt es aus Ihrer Reihe etwas noch zu ergänzen?
Und zwar, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass im jetzigen Gemeindebrief aufgeführt ist, dass man am 5. und am 6. Dezember einen Nikolaus-Service anbietet und was ich vielleicht für die Enkelkinder oder vielleicht für die eigenen Kinder das auch wahrnehmen kann. Das ist schon in verschiedenen Vereinen, unter anderem auch die evangelische Gemeinde ist eben dabei, wo eben dann zu den Kindern kommt und den Kindern eben einen Nikolaus-Besuch ermöglicht. Genau, das wollte ich da. Da ist ein Kontakt da, stehen im Gemeindebrief.
Vielen Dank. Ich kann es nur empfehlen. Ich war selbst ein paar Jahre an Nikolaus. Hat Spaß gemacht. Ja, Sie sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Stühle stehen. Sieben. Der Pater Staufer hat gesagt, er möchte gerne mal wissen, wie die Evangelien auf solchen Stühlen sitzen. Es ist also daran gedacht, diese Stühle hier raus, die schweren, die auch nicht stapelbar sind, und neue, leichte Stühle anzuschaffen, auf denen man auch gut sitzt. Und deswegen sind jetzt alle durchnummeriert von 1 bis 7 und auf der Fensterbank eine Liste. Probieren Sie einfach mal, wo Sie am besten sitzen. Wenn Sie auf der Nummer 6 gut sitzen, dann machen Sie auf dieser Liste bei der Nummer 6 einfach ein Strich. Und wir wollen dieses Ergebnis dann die Pfarrer Staufer übergeben. Ich finde, es ist sehr schön, dass er uns mit einbezieht, ja, und auch an unseren Sitzkomfort denkt. Also bitte machen Sie nachher, soweit Sie noch Zeit haben, davon den Gebrauch von dieser Abstimmung, von diesem Test. Das war's, was ich mitzuteilen habe. Juhu. Hallo, ich bin noch nicht ganz fertig. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und all ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade.
Jetzt fällt mir noch was ein, jetzt muss ich auch noch Werbung machen. Ich schiebe jetzt einfach nach. Jetzt dürfen nur die Männer zuhören. Das spricht nämlich nur die Männer an. Ich lade herzlich ein zu unserem Männerforum am 19. Oktober. Nein, der 19. Der 19. Oktober im Autohaus Rabus. Der ein oder andere war ja schon mal dabei. Am 19. um 20 Uhr mit dem Dr. Günter Beckstein. Und wir haben das Thema christliche Leitkultur, ist es noch zeitgemäß? Da herzliche Einladung dazu. Jetzt lade ich ein, dass wir miteinander für Bitte halten. Gott, du Vater aller Menschen, du hörst uns, wenn wir zu dir rufen. So bringen wir vor dich die Nöte unserer Zeit. Krieg und Gewalt zerstören die Heimat vieler und vernichten menschliches Leben. Ganz besonders denken wir jetzt an die Kinder in Aleppo. Wir beten um Versöhnung und Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Hilflos und ohnmächtig stehen wir Naturkatastrophen und Hungersnöten gegenüber. Ganz besonders denken wir an die Opfer des Hurricane Matthew. Wir bitten dich, beende diese Stürme. Wir beten für die Opfer um Rettung und Heilung. Wir bitten dich, erhöre uns.
Eigennutz und Machtstreben bedrohen und zerstören unser Leben. Wir beten um verantwortlichen Umgang mit Geld und Gütern. Wir bitten dich,
erhöre uns.
Unser persönliches Leben ist oft erschwert durch Sorgen und Missverständnisse. Wir beten um die Fähigkeit zum Gespräch miteinander. Wir bitten dich,
erhöre uns.
Gott, auch unsere Zeit steht in deinen Händen. Dafür danken wir dir und preisen dich durch Christus im Heiligen Geist. Amen.
Amen.
Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Singen wir miteinander das Segenslied Bewahre uns Gott Nummer 171. Vater, er bewahre uns in seiner Güte und Liebe. Er segne uns, Jesus Christus. Er stärke uns im Bekenntnis des Glaubens. Er segne uns, der Heilige Geist. Er gebe uns Freude und Frieden.
Amen.
Amen.
Lieber Jürgen, vielen Dank für Predigt, für Musik, für dein Dasein. Euch allen, liebe Gemeinde, noch einen gesegneten Sonntag.
Danke. Sitzen nicht bei mir.
Oh, sitzen ja.